NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert. Und das sind heute unsere Themen. Katholische Nabelschau im Norden. Mitten im Sparkurs wollen Katholiken im Erzbistum Hamburg ihr Selbstverständnis klären. Einfach weiter so, das Institut für Islamische Theologie in Osnabrück. Außerdem Vergebung, aber keine Versöhnung. Daniel Pittés Buch über sexuellen Missbrauch durch Pater und Menschenrechte im Zeitalter der Migration, die Erosion einer Idee. Als Bischof Stefan Heese im März 2015 die Leitung des Erzbistums Hamburg übernahm, da fand er eine Großbaustelle vor. Aus 174 Pfarreien mussten 28 sogenannte pastorale Räume werden. Doch bis heute stecken einzelne Gemeinden mitten in diesen Strukturprozessen fest. Und es muss noch weiter gespart werden. Bis zum Jahr 2020 jährlich rund 20 Millionen Euro. So lautet eine vorläufige Schätzung. Deswegen hat die Bistumsleitung nun weitere Reformen angestoßen. In einem ersten Schritt geht es dabei um die inhaltliche Frage, wie soll katholisch sein in Norddeutschland aussehen? Dazu liegt nun ein Entwurf vor, der in diesen Wochen in den Gemeinden diskutiert werden soll. Kirsten Westhus hat sich im Erzbistum umgehört.
Ganz am Anfang, als wir den Prozess vorgestellt haben, und manchmal passiert das auch heute noch, wird gesagt, ihr seid jetzt die so ein bisschen die fromme Soße über die harten Fakten drüber gießen. Und das ist natürlich ein ganz großes Missverständnis.
Der Sparkurs im Erzbistum Hamburg soll eben kein Diktat von oben sein, sondern eine gemeinsame Neuausrichtung, betont Jens Ehebrecht zum Sande, Mitarbeiter in der pastoralen Dienststelle. Fromm klingt das Vorgehen der katholischen Kirche im Norden trotzdem. Ehebrecht zum Sande arbeitet in einem Team mit dem Namen Missionarische Kirche, das nun den Entwurf eines pastoralen Orientierungsrahmens vorgelegt hat. Darin geht es um nichts weniger als das katholische Selbstverständnis.
Es geht darum, auch zu fragen, wer sind wir eigentlich als Kirche und wohin sind wir geschickt? Ich höre das auch im Moment in der Konsultationsphase sehr oft, dass Leute sagen, ja, wir wollen doch nicht missionieren. Und da stecken so Negativassoziationen dahinter. So dieses Auf-Sendung-Gehen ist im Moment für mich nochmal so ein Stichwort. Wir haben auch was zu sagen. Wir sind auch eine sendungsbewusste Kirche, ganz positiv in dem Sinne, dass ich überzeugt bin, dass wir als Christen in dieser Gesellschaft was Wichtiges zu sagen haben, was andere so nicht sagen können.
Im pastoralen Orientierungsrahmen steht nicht, welche Kirche geschlossen wird, welches Projekt nicht weiter finanziert werden kann, welche Stelle nicht wieder besetzt wird. Das sorgt mancherorts auch für Unruhe, weil konkrete Zusagen fehlen. Vielmehr beschreibt der Text katholische Grundüberzeugungen und Haltungen. Es ist viel von Mission und Dialog, vom Hören und Lernen die Rede.
Also wenn ich mir diese Texte hier durchlese, dann habe ich das Gefühl, das ist das Gleiche von vor 20, 30 Jahren. Wir hatten noch vor 10 Jahren schon mal diesen Prozess, wir sind das Salz im Norden, da stand es genauso. Wenn ich das nicht als Christin in meinem Blut hätte, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen, würde nicht jahrzehntelang schon in der Gemeinde tätig sein und wäre nicht in dieser Gremienarbeit aktiv.
Daria Wolf ist Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Maria und St. Josef in Hamburg-Harburg. In Harburg ist der Pfarrgemeinderat allerdings noch mit einem älteren Reformauftrag beschäftigt. Aus den Kirchengemeinden im Hamburger Süden soll ein pastoraler Raum gebildet werden. Und das nicht nur auf dem Papier.
Das Problem ist eher, dass jetzt mit so einem Erneuerungsprozess, das hört sich so toll an, das hört sich so visionär an, trifft aber Menschen, die ihren Mangel jetzt schon spüren. Seit 10, 15 Jahren fühlen sich die Menschen ständig beschnitten. Und in dieser Zeit so ein Gefühl entwickeln, so, und jetzt passiert was total Großes. Wir wollen toll werden, wir wollen missionarisch tätig sein. Ich persönlich finde, das ist eine Überforderung.
Neben Daria Wolf engagiert sich auch Martin Huschitzki im Pfarrgemeinderat. Er betont, dass es keine leichte Aufgabe für die Gremien sei, einerseits Strukturreformen und andererseits inhaltliche Fragen unter einen Hut zu bekommen. Aber Kirche werde sich ja nicht grundlegend ändern, sondern sich neu an die Gesellschaft anpassen.
Es geht über den Weg eben nicht Schrumpfung, sondern, wie manche Manager dann sagen, Optimierung der vorhandenen Ressourcen. Und das ist anstrengend. Und darüber muss man eigentlich länger nachdenken, als wir manchmal Zeit haben.
Von der Kraftanstrengung und der Belastung der Ehrenamtlichen hört auch Jens Ehebrecht zum Sande in der pastoralen Dienststelle oft.
Im Moment sind wir da wirklich in der Phase, wo ich für mich und für viele sagen kann, das geht ziemlich an die Substanz, es geht auch an die Kräfte, das erfordert ganz viel Engagement. Und da bin ich unendlich dankbar dafür, für all die, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die sich auch dieser Herausforderung stellen, bei aller Schwierigkeit, auch der Atemlosigkeit, die da manchmal drinsteckt.
Jugendarbeit, Familienarbeit, Männerkreis, Weltladen, das alles muss längst ohne die Begleitung Hauptamtlicher auskommen, berichten die beiden Pfarrgemeinderäte Wolf und Huschützki aus Harburg. Sie wünschen sich, dass das starke Engagement mehr gesehen wird und dass die Gremien in ihrer Arbeit bestärkt und ermutigt werden und dass irgendwann auch mal wieder inspirierende Ruhe einkehrt.
Wenn wir jetzt damit arbeiten und irgendwann es abgeschlossen haben, dass wir dann nicht 3 Jahre später wieder erleben, es haben sich die Rahmendaten anders geändert als erwartet und jetzt fangen wir mit dem nächsten, wie auch immer dann genannten Prozess der Umstrukturierung an. Und ich glaube, irgendwann sind viele müde.
Der Reformprozess im Erzbistum Hamburg wird noch andauern. Konkrete Ergebnisse wird es vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 geben. Das wird allen Beteiligten noch viel Kraft und Nervenstärke abverlangen. Auf die Geistlichen wartet viel Gremienarbeit und das bedeutet sehr wahrscheinlich weniger Zeit für die Seelsorge.
Ein Beitrag von Kirsten Westhus. Vor fast 5 Jahren, am 30. Oktober 2012, wurde an der Universität Osnabrück das Institut für Islamische Theologie gegründet, eines der 4 islamischen Zentren, die von der Bundesregierung gefördert werden. Es sei integrationspolitisch ganz wichtig, dass angefangen werde, in Deutschland Imame auszubilden, sagte damals Rauf Ceylan, einer der dort lehrenden Professoren. An dieser Auffassung hat sich nichts geändert. Inzwischen haben nun die ersten Studierenden am Institut ihren Abschluss gemacht. Was hat sich bewährt? Wo gibt es Probleme? Ita Niehaus hat das Institut in Osnabrück besucht.
Komm gleich. Okay.
Im Institut für Islamische Theologie in Osnabrück. Die Vorbereitungen für das Wintersemester laufen auf Hochtouren. Rund 120 Erstsemester werden erwartet. So viele etwa wie in den vergangenen Jahren auch, sagt Institutsdirektor Bülent Utscher. Im Großen und Ganzen ist er zufrieden mit dem, was er zusammen mit seinen 40 Mitarbeitern bisher erreicht hat. Die Ausbildung der Islamlehrer für staatliche Schulen sei auf einem guten Weg, ebenso wie der Aufbau der islamischen Theologie. Und zwar auf Augenhöhe mit den anderen Theologien.
Wir können auch in einer freiheitlichen Atmosphäre lehren. Und nun kommen wir in eine weitere Etappe, wo wir unsere Arbeit verfestigen und wo wir auch forschungsmäßig unsere Arbeit vertiefen können.
Das ist nicht so einfach, denn zurzeit sind nicht alle 7 Professuren besetzt. Eine weitere Herausforderung, die rund 300 Studierenden zu befähigen, einen toleranten und weltoffenen Islam zu vermitteln.
Wir haben Studenten, die grundsätzlich eine sehr offene Haltung mitbringen und die dadurch auch eine besondere Eignung haben, in der Tat im schulischen Kontext zu lehren. Allerdings haben wir es auch mit Studierenden zu tun, die in ihrer Grundhaltung und auch Praxis des Islams sehr restriktiv sind.
Hinzu kommt, bisher gibt es nur an wenigen Schulen Islamunterricht. Das heißt, anders als ihre christlichen Kommilitonen haben die künftigen Islamlehrer oft nicht selbst erlebt, was einen guten Religionsunterricht ausmacht.
Dass Religionsunterricht eben was anderes ist als Katechese und nicht darauf zielt, sie zu missionieren, zu bekehren oder ihnen nur Wissen zu vermitteln über die Religion, sondern dass es um die Schülerinnen und Schüler und ihre Möglichkeit, entscheidungsfähige, mündige Subjekte zu werden in Sachen Religion und Glaube.
Martina Blasbeck-Kunke, Vizepräsidentin und Beauftragte der Universität Osnabrück für das Islaminstitut, beobachtet aber auch, im Praxissemester lernen die meisten jungen Muslime damit umzugehen. Viele Absolventen sehen ihre berufliche Zukunft auch in der Forschung oder im Bereich sozialer Arbeit. Die 38 Jahre alte Duat Zaitun hat sich neben ihrem Studium bereits unter anderem ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert.
Wir brauchen muslimische Sozialarbeiter. Wir brauchen Streetworker, Muslime, die sich auch mit Alltagsproblemen von Jugendlichen beschäftigen. Und da reicht ein theologisches Wissen nicht aus. Man braucht soziale Kompetenzen, die man letztendlich in dem Studiengang Islamische Theologie nicht erwerben kann.
Eigentlich sollte der Studiengang Soziale Arbeit im nächsten Jahr starten. Doch das wird nun voraussichtlich vor 2019 nichts werden. Das Institut wird evaluiert, um, so ein Sprecher des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums, weitere wichtige Impulse zur wissenschaftlichen Ausrichtung und Profilbildung des Instituts zu geben. Offen bleibt, inwieweit diese erneute Evaluierung mit der Debatte um die Kooperation mit dem Islamverband DITIB zusammenhängt. Denn angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Türkei gehen die Meinungen da weit auseinander. Bülent Uca appelliert dafür, auch künftig mit den Islamverbänden zusammenzuarbeiten und dabei auf einen kritischen Dialog zu setzen.
Einerseits darauf pochen, dass sich muslimische Verbände, Organisationen in Deutschland strukturell, institutionell weiterentwickeln. Aber andererseits muss man diese Verbände auch weiterhin fördern, weil es gibt keine Alternative an der muslimischen Basis.
Bülent Uca und Martina Blasberg-Kunke sind optimistisch, dass auch diese Evaluierung positiv verlaufen wird. Unabhängig davon gäbe es noch viel zu tun. Gezielt Frauen zu fördern, die islamische Religionspädagogik weiterzuentwickeln und die Studierenden noch besser auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrer Religion vorzubereiten.
Ita Niehaus berichtete und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die Pläne des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, den Reformationstag in Niedersachsen zu einem dauerhaften Feiertag zu machen, sind bei Vertretern nicht-evangelischer Glaubensgemeinschaften auf Kritik gestoßen. Interreligiöse Zusammenarbeit an diesem Tag zu feiern, sei für ihn nicht vorstellbar, sagte Michael Fürst vom Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Der Reformationstag sei von der Person Martin Luthers nicht zu trennen, so Fürst. Dessen grobschlächtiger Antisemitismus hätte dazu beigetragen, für Jahrhunderte das Verhältnis zwischen Christen und Juden zu belasten und auch den Holocaust mitzuverantworten. Der Leiter des katholischen Büros in Niedersachsen sprach sich dafür aus, einen Tag zu wählen, der von unterschiedlichen Religionsgemeinschaften akzeptiert wird. So könnte der Buß- und Bettag als Tag der interreligiösen Zusammenarbeit gefeiert werden. Der Vorsitzende des Islamverbandes Schura Niedersachsen, Recep Bilgen, kann sich dagegen den Reformationstag als Feiertag vorstellen. Er biete Chancen dafür, Werte wie Zusammenhalt und Frieden gemeinsam stärker aufleben zu lassen. Auch Vertreter der evangelischen Kirchen in Niedersachsen begrüßten den Vorschlag eines zusätzlichen arbeitsfreien Feiertages. Papst Franziskus hat sich für eine offizielle Verurteilung der Todesstrafe durch die katholische Kirche ausgesprochen. Die Kirche müsse Positionen aufgeben, die einem neuen Verständnis des christlichen Glaubens widersprechen, sagte er vor Kurienvertretern in Rom. Die Todesstrafe stehe im Widerspruch zum Evangelium. In den Augen Gottes sei jedes Leben heilig. Dies müsse auch im Katechismus konsequenter Ausdruck finden. Der Katechismus der katholischen Kirche, der vor 25 Jahren erschien, legt die katholischen Glaubenslehren in verbindlicher Form fest. In Artikel 2266 heißt es, die überlieferte Lehre der Kirche erkenne das Recht und die Pflicht der staatlichen Gewalt an, angemessene Strafen zu verhängen, ohne in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe auszuschließen. In der vergangenen Woche ist erstmals ein Krankenhaus in katholischer Trägerschaft in Deutschland bestreikt worden. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi legten rund 20 der 300 Beschäftigten in der Marienhausklinik im saarländischen Ottweiler für einen Tag ihre Arbeit nieder. Nach Angaben des Krankenhauses waren es hingegen nur 9 Mitarbeiter. Der Regelbetrieb sei die gesamte Zeit über gewährleistet gewesen. Das Grundgesetz gewährt den Kirchen das Recht, ihre Angelegenheiten weitgehend selbstständig zu regeln. Die betriebsrechtlich festgeschriebenen Möglichkeiten von Streiks gelten nicht. Im November 2012 hatte das Bundesarbeitsgericht jedoch entschieden, dass Streiks in kirchlichen Betrieben unter stark eingeschränkten Bedingungen erlaubt sein können. In Hildesheim wird morgen ein unabhängiges Gutachten zu den Missbrauchsvorwürfen gegen 2 Geistliche und den Umgang des Bistums Hildesheim mit diesen Vorwürfen vorgestellt. Die katholische Kirche hatte dafür Forscher eines Münchner Instituts beauftragt. Konkret geht es um Vorwürfe gegen den ehemaligen Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen. Er soll vor 60 Jahren zu Beginn seiner Amtszeit einen Jungen sexuell missbraucht haben. Da das Bistum die Vorwürfe für plausibel hielt, hatte es dem Betroffenen auf Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz eine Entschädigung in Höhe von 10.000 Euro gezahlt. Dies sei jedoch kein Schuldeingeständnis, hieß es damals. Janssen war 1988 im Alter von 80 Jahren gestorben. Außerdem geht es in dem Gutachten um Vorwürfe gegen einen Pater des Berliner Canisius-Kollegs. Er soll eine 14-Jährige aus Hildesheim sexuell bedrängt haben. Das Bistum räumte ein, diesen Vorwurf zu spät an die Staatsanwaltschaft weitergegeben zu haben. Die Vorstellung des Gutachtens einen Tag nach der niedersächsischen Landtagswahl begründete das Bistum damit, dass Kirche und Institut keinen anderen gemeinsamen Termin gefunden hätten.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Daniel Pité wurde als Kind 4 Jahre lang von einem Kapuzinerpater schwer sexuell missbraucht und blieb weiter ein frommer Katholik. Denn in der Kirche lebte nicht nur sein Peiniger, sondern auch Menschen, die ihm halfen. Sein Glaube habe ihm geholfen, das Erlebte zu bearbeiten, sagt er, aber sein Glaube wurde auch von den Vorfällen geprägt. Nun hat Daniel Pité seine Lebens- und Leidensgeschichte aufgeschrieben. Christoph Fleischmann hat mit ihm gesprochen.
Wenn man mit Daniel Pité über seine Lebensgeschichte spricht, sprudelt es aus ihm heraus, obwohl Deutsch nicht seine Muttersprache ist. Er erzählt lebhaft und emotional. Das Sprechen über den Missbrauch helfe, sagt er, aber es sei auch schmerzlich. Besonders als er 30-jährig im Jahr 1989 seinen Vergewaltiger beim schweizerischen Bischof von Fribourg anzeigte.
Der Bischof Périsset und der Mann hat mir sofort geglaubt. Er hat gesagt, ja, wenn Sie sagen das, wissen Sie wann, wo, wie. Und ich habe fast 3 Wochen, ich war fast am Sterben, alles zu sagen plötzlich. Ich musste Sachen sagen, was ist passiert und wie und wo.
Der erwachsene Pité zeigt seinen Vergewaltiger beim Bischof an, nachdem 2 Lehrerinnen den Kapuzinerpater Joël Allard verdächtigen, immer noch Kinder zu missbrauchen.
Sofort bin ich zum Bischof gegangen. Und ich habe ihm gesagt, eben, das kann nicht weitergehen, ich mache alles, das muss aufhören und so und so. Und das ist leider nicht so gekommen.
Der Pater wird einfach nach Frankreich versetzt, arbeitet als Pfarrer weiter. Als er dort von Journalisten entdeckt wird, kommt er zurück in die Schweiz. Im Februar diesen Jahres veröffentlicht Pité ein Buch über sein Leben. Das Aufschreiben hilft ihm. Und es lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie die Kirchenoberen mit seinem Peiniger umgegangen sind. Obwohl ihm inzwischen vielfacher Missbrauch nachgewiesen worden war, war er immer noch offiziell Priester der katholischen Kirche.
Das ist nicht normal, weil ich mache ein Buch, so, und plötzlich die Leute machen die Augen ganz offen und sie sagen, das ist der Mann, der hat so viele böse Sachen gemacht mit den Kindern. Und plötzlich haben wir gefragt, ist er immer Priester? Ja, ja.
Die Kapuziner in der Schweiz gerieten durch die Veröffentlichung derart unter Druck, dass sie ihren Mitbruder bei der Glaubenskongregation in Rom meldeten. Dort handelte man überraschend schnell und entzog Pater Allard im Mai sein Priesteramt und schloss ihn aus dem Orden aus. Zu dieser schnellen Reaktion hat sicher auch beigetragen, dass der fromme Katholik Pité Kontakt zu Papst Franziskus hat. Der steuerte sogar das Vorwort zu seinem Buch bei. Einige Zeit zuvor war Pité dem Papst begegnet und hatte Gelegenheit, ihm von seinem Missbrauch zu erzählen.
Und er hat mir gesagt, nein, nein, du hast etwas mehr erlebt, du musst mir sagen. Und ich habe gesagt, eben leider, wenn Sie wollen wissen, ein Pater hat mir 4 Jahre mit Missbrauch gemacht und ich habe das in mein Herz, aber ich liebe den Gott.
Pité fand in der Kirche immer wieder Gehör. Und sein Glaube half ihm dabei, das, was er erlebte, zu bearbeiten. Sein Buch trägt den Titel »Pater, ich vergebe euch«. Aber Pité vergibt nicht, wie man meinen könnte, um sich mit dem Schuldigen zu versöhnen, sondern um ihm die Schuld zuzuweisen und sich von ihm zu distanzieren. Er schreibt in dem Buch, das jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist,
»Die Vergebung heilt weder die Wunde, noch löscht sie das zugefügte Leid aus.« Die Vergebung bedeutet, dass ich in meinem Peiniger einen Menschen sehe, der Verantwortung trägt. Mit dieser Vergebung fühle ich mich nicht mehr an ihn gebunden. Ich bin nicht mehr von ihm abhängig. Ihm zu vergeben hat es mir ermöglicht, die Ketten zu sprengen, die mich an ihn fesselten und die mich gehindert hätten zu leben.
Der fromme Katholik Pité bleibt bei der traditionellen Sprache, füllt sie aber anders. Die Vergebung hilft ihm. Sie ist keine Entlastung für den Täter. Der muss selbst mit seinen Verbrechen klarkommen.
Ein Bericht von Christoph Fleischmann. Und das Buch von Daniel Pité mit einem Vorwort von Papst Franziskus ist im Herder Verlag erschienen. Es heißt »Pater, ich vergebe euch. Missbraucht, aber nicht zerbrochen«, hat 224 Seiten und kostet 22 Euro. Den ersten Artikel des Grundgesetzes kennen wohl die allermeisten von uns auswendig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen heißt es, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. So weit, so schön. Aber wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Ist die Idee der Menschenrechte in Gefahr? Auch unter Rechtsexperten rückt diese Frage wieder stärker in den Fokus, unter anderem bei einer Diskussion an der Katholischen Akademie Bayern.
Wenn man Menschenrechtler einer großen, weltweit agierenden Organisation wie Amnesty International verhaftet, dann haben kleinere Organisationen, die nicht so vernetzt sind, mehr Angst.
Ingrid Bausch-Gall engagiert sich seit fast 50 Jahren für Amnesty. Aktivisten der Menschenrechtsorganisation geraten immer wieder in Gefahr. Zuletzt wurden führende Amnesty-Mitglieder in der Türkei verhaftet. Offiziell wirft man ihnen Terror vor. Auch die weltweite Bilanz liest sich traurig.
2016 wurden 281 von uns dokumentierte Menschenrechtsverteidiger getötet. In 68 Ländern wurden sie verhaftet und in 94 Ländern wurden sie bedroht und tätlich angegriffen.
Wie weit also ist es her mit der Idee von gleichen Rechten für alle Menschen? Stehen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Rechte auf Meinungsfreiheit oder Bildung bloß auf dem Papier? Der Grazer Rechtsphilosoph Peter Koller sieht die Kontrolle nur unzureichend verwirklicht.
Man braucht eine kritische Zivilgesellschaft und eine kritische Öffentlichkeit, die diese Entwicklung verfolgt und bei Missständen sich auch rührt. Damit ist es noch nicht so weit her, wie es vielleicht sein sollte.
In Europa gelten die Menschenrechte eigentlich als etabliert. Sie sind in nationalen wie internationalen Erklärungen und Gesetzen verankert. Gerichte, darunter der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kümmern sich um Verstöße. Allerdings stelle die Flüchtlingsdebatte die Geltung der Menschenrechte zunehmend in Frage, sagt Rechtswissenschaftler Koller.
Die große Zahl von Immigranten, Flüchtlingen bringt natürlich auch unsere Gesellschaften unter Druck und nährt bis zu einem gewissen Grad die Forderung, die bisher wohl etablierten Schutzmechanismen der Menschenrechte wieder etwas zurückzubauen.
Was also wäre zu tun, um die Menschenrechte durchzusetzen? Der Grazer Rechtsphilosoph sieht als wesentlichen Ansatzpunkt eine veränderte Weltwirtschaftsordnung. Die Schere zwischen Arm und Reich, Fragen sozialer Gerechtigkeit, das sei für Völkerrechtler inzwischen ein wichtiges Thema.
Wir, die reichen Länder, die halbwegs funktionierenden Verfassungsstaaten, können das Problem allein nicht lösen. Das Problem liegt hauptsächlich in den Ursprungsländern. Also ohne eine Änderung dieser globalen Ströme von Gütern und so weiter wird sich auch die Situation in der armen Welt nicht viel ändern. Und das macht natürlich die Menschenrechtssituation prekär.
Die Menschenrechte geraten von verschiedenen Seiten unter Druck. Terror, Kriege, Umweltkatastrophen und Flucht schwächen politische Systeme und damit die Chancen, Rechte durchzusetzen. Auch um die Religionsfreiheit stehe es nicht zum Besten, sagt Winfried Löffler, Professor für christliche Philosophie an der Universität Innsbruck. Er verweist etwa auf politische Debatten in Europa darüber, was Muslime dürfen und was ihnen verboten werden soll.
Es gibt einige Anzeichen, die Religionsfreiheit wieder einzuschränken. Hier werden meines Erachtens oft Probleme verwechselt oder man versucht durch die Einschränkung von religiösen Betätigungsfreiheiten eigentlich staatspolitische Probleme zu lösen.
Insgesamt also zeigt sich bei den Menschenrechten ein Widerspruch. Während sich die Gesellschaft als aufgeklärt und fortschrittlich betrachtet, hinkt die Idee von Freiheitsrechten und sozialer Sicherheit für alle hinterher.
Es scheint also ein Thema zu sein, von dem man vielleicht früher gedacht haben mag, das ist eine Selbstverständlichkeit und nur eine Frage der Zeit, bis es mit der Umsetzung der Menschenrechte besser aussehen wird. Aber die leidvolle Erfahrung zeigt eben, dass die weltweite Umsetzung der Menschenrechte punktuell Fortschritte, punktuell aber leider auch Rückschritte macht.
Das war ein Bericht von Burkhard Schäfers. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.